Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Wir müssen mal reden. Das sagen wir ja immer, wenn wir einem anderen Menschen etwas Wichtiges mitzuteilen haben und seine oder ihre ganze Aufmerksamkeit brauchen. Man hört den Satz heutzutage aber durchaus öfter mal, weil ganz offensichtlich das Miteinanderreden so schwierig geworden ist. Gerade auch das öffentliche Gespräch. Man lässt vielfach Meinungen einfach aufeinanderprallen, kanzelt sich ab mit Werturteilen. Aber ein Gespräch, zuhören, wahrnehmen, mitdenken, das ist mühsam. Der HR hat eine Dialoginitiative gestartet. Wir haben ganz unterschiedliche Menschen aus Hessen miteinander ins Gespräch gebracht. Wie spannend das war, das kann man derzeit auf hr.de nachverfolgen. Wir nehmen das heute mal zum Anlass in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema im zweiten Teil der Sendung über die Kraft der Worte nachzudenken. Zunächst aber schauen wir auf aktuelle Themen aus Religionen und Kirchen. Die Weltbischofssynode in Rom geht in ihre vierte und letzte Sitzungswoche. Wir wissen nicht wirklich, was da an den runden Tischen hinter verschlossenen Türen diskutiert wird. Wir wissen, dass die Weihe von Frauen dort nicht diskutiert werden soll. Aber außerhalb der Synodenaula ist es eines der meistdiskutierten Themen. Mit spektakulären Aktionen. Am vergangenen Donnerstag haben Frauen der Internationalen Vereinigung römisch-katholischer Priesterinnen auf einem Schiff auf dem Tiber eine Priesterinnenweihe gefeiert. Frauen machen deutlich, sie lassen sich nicht mehr aus der Debatte drängen.
Ein ältliches Partyboot schwimmt auf dem Tiberwasser. An Deck steht eine Gruppe Frauen in bodenlangen weißen Kleidern. Sie sprechen kaum miteinander. Gleich werden sie etwas tun, das der Vatikan streng verboten hat. Sich weihen lassen. Zur Diakonin oder wie Belen Repiso Carillo zur Priesterin. Stell dir vor, mit 14 Jahren verliebst du dich in einen Jungen und er verliebt sich in dich. Und du weißt, das ist der Mann deines Lebens. Aber du kannst ihn 65 Jahre lang nicht heiraten. Wie würde es dir gehen? So geht es mir.
Así estoy yo.
Viele der Frauen aus der Erneuerungsbewegung Roman Catholic Women Priests sagen es so ähnlich. Sie haben ihr Leben lang die Berufung gespürt, der sie jetzt nachkommen. Weihen wird sie Bischöfin Bridget Mary aus den USA. Dass sie es hier in Rom tun, während der Weltsynode, hat einen ganz bestimmten Grund, sagt sie. Der Papst soll auf sie aufmerksam werden. Ich würde mir wünschen, dass der Papst mit uns ins Gespräch kommt, dass wir eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen können. Und dann hätte ich gern, dass er alle Strafen für Frauenpriester aussetzt. Das wäre ein wunderbarer Anfang. Wir würden das so zu schätzen wissen. Die Frauen lehnen den Vatikan nicht ab, aber wer an einer Frauenweihe beteiligt ist, egal ob er weiht oder die Weihe empfängt, wird automatisch aus der katholischen Kirche ausgeschlossen. In Rom haben die Frauen lange nach einer Kirche gesucht, in der die Weihe stattfinden kann. Ohne Erfolg. Deswegen auf dem Boot.
Amen.
Um die 80 Menschen sind im Ballsaal versammelt, als Bischöfin Bridget Mary hereinkommt. Sie trägt eine Goldstola um den Hals und hohe Pumps. An der dunklen Cocktailbar sind Wein und Wasser hergerichtet. Im Saal sitzt auch eine der Begründerinnen der Bewegung. Gisela Forster hat sich vor über 20 Jahren auf einem Schiff in der Donau weihen lassen, als eine der ersten.
Fantastisch, einfach fantastisch. Also es haben viele Frauen aufgegriffen und es ist so dieses Fluidum, das jetzt einfach durch die Welt weitergeht. Und wo diese Begeisterung ist für Frauen in der Kirche, die ist zu spüren.
Es ist fast eine ganz normale katholische Priesterweihe mit Handauflegen, auf den Boden legen. Während nur wenige Kilometer entfernt die Weltsynode tagt, ein Reformprozess der katholischen Kirche. Theologe Thomas Söding ist als Experte dort. Er denkt, nicht einzelne Gruppen, sondern die katholische Kirche als Ganze sollte sich dem Thema Frauenweihe stellen.
Das ist eine Gesamtherausforderung der katholischen Kirche. Wir brauchen auch eine Gesamtantwort der katholischen Kirche. Die wird nicht einheitlich auf der ganzen Welt aussehen können, aber man muss sich sozusagen wechselseitig wahrnehmen und anerkennen.
Zur Enttäuschung vieler hat der Papst das Thema auf der Synode ausgelagert und eine externe Arbeitsgruppe damit beauftragt. Die Frauen hier auf dem Schiff warten darauf nicht. Sie haben beschlossen, die Taue zu lösen und selbst loszufahren. Oder wie Bischöfin Bridget Mary sagt:
We're saying the time to study is finished. The time for action is now.
Wir sagen, die Zeit zum Bücherlesen ist vorbei. Jetzt ist Zeit für Action. Menschen aller Geschlechter sollen geweiht werden. Katholiken auf der ganzen Welt brauchen diese Menschen, um eine Gemeinschaft sein zu können, in Gottes unendlicher Liebe für uns alle.
To God's extravagant love for everyone.
Auch wenn es nur eine Veranstaltung am Rande der großen Synode ist. Die Frauen hoffen, dass der eine oder die andere darauf aufmerksam wird und sich seine Gedanken macht.
In Rom haben sich mehrere Frauen auf einem Tiberboot zur Diakonin bzw. zur katholischen Priesterin weihen lassen. Ein Signal an die derzeit in Rom tagende Weltbischofssynode. Judith Rubatscher berichtete uns davon. Und wenn wir dann mal auf die evangelischen Landeskirchen hierzulande schauen, dort gibt es inzwischen viele Pfarrerinnen, aber auf der Leitungsebene dominieren immer noch die Männer. Nur 5 von den 20 Landeskirchen werden von einer Frau an der Spitze geleitet. Andererseits kehren besonders viele Männer der Kirche den Rücken oder finden überhaupt erst gar keinen Zugang zu ihr. Die Kirche hat ein Männerproblem, wie jetzt auf einer Tagung der kirchlichen Männerarbeit in Wittenberg deutlich wurde.
Die Zahlen sind eindeutig. Mehr Männer als Frauen treten aus der Kirche aus. Im Gottesdienst sind sie seltener zu sehen. Unter den Ehrenamtlichen in der Gemeinde bilden sie eine Minderheit. Selbst evangelischen Männern ist Religion nicht so wichtig. Bedeutender sind Familie, Beruf, Freizeit, Verwandtschaft und Politik.
Da steht Religion und Kirche, das muss man ehrlicherweise sagen, eher am Schluss der Wertorientierung,
sagt Gerd Pickel. Er ist Professor für Religions- und Kirchensoziologie an der Uni Leipzig. Er hat mit seinem Team mehrere Studien ausgewertet zur Religiosität der Protestanten. Es zeigt sich, von 3 evangelischen Männern glaubt nur einer an Gott. Als religiös und spirituell bezeichnet sich nur jeder 10. Auch bei den Erwartungen an die Kirchen taucht ein explizit religiöser Aspekt, wie die Verkündigung der frohen Botschaft, erst an 5. Stelle auf.
Das ist vielleicht auch so das Problem, dass Religion eher so eine Grundmusik ist, die man hat. Was bedeutet aber, ich gehe nicht irgendwie einen Gottesdienst, ich besuche nichts. Diese Bindungen fehlen einem dann. Man ist dann auf der Gegenseite eher so pragmatisch.
Ruth Hess ist Leiterin des Studienzentrums der EKD für Genderfragen in Kirche und Theologie. Sie weist auf einen anderen Aspekt hin.
Zum Beispiel hat die Studie ergeben, dass protestantische Männer deutlich häufiger als säkulare Männer Kontakte zu ihrer Herkunftsfamilie pflegen, sehr intensiv sogar. Und dort eben auch eine bestimmte Form von Emotionalität ausleben, die für sie wichtig ist.
Stärker als bei nichtkirchlichen Männern haben Familienkontakte für Protestanten einen hohen Stellenwert. Was aber auch bedeutet,
was es aber etwas häufiger gibt, sind traditionale Vorstellungen, die eher so traditionelle Rollenbilder in den Vordergrund rücken, wo man die Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau schon so sieht, dass der Mann eben tatsächlich derjenige ist, der arbeitet und das Geld nach Hause bringt und die Frau dann daheim auf die Kinder aufpasst und natürlich den Haushalt macht, also das klassische Role Model.
Während die Hälfte aller Männer in Deutschland sagt, Frauen und Männer sollten sich die Arbeit im Haushalt teilen, ist es bei den evangelischen Männern nur rund 1/3. Eigentlich stößt man bei den evangelischen Männern mehrheitlich auf profeministische Positionen. Doch im Vergleich zu den nichtkirchlichen Männern gilt:
Wir finden auch ein wenig häufiger antifeministische Positionen, die sich doch schwer tun mit dem modernen Feminismus, mit den Entwicklungen der letzten 50 Jahre, aber auch noch ein bisschen schwerer sogar mit Homosexualität oder Transgeschlechtlichkeit.
Ruth Hess vom Studienzentrum der EKD für Genderfragen beklagt, dass das Männliche oft gar nicht als eigenes Geschlecht wahrgenommen werde.
Kurz gesagt, ein Geschlecht haben Frauen und queere Menschen, aber nicht Männer. Das findet natürlich auch eine Resonanz bis in die Bibel hinein. Der erste Mann hieß Adam und Adam heißt zugleich Mensch. Also die Gleichsetzung von Mensch und Mann schlägt da in einer ganz elementaren Weise durch.
Die Männerarbeit beider großen Kirchen hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Über Männermeditationen, ich suche in der Natur oder Selbsterfahrung in der Schwitzhütte. Die Palette ist groß, der quantitative Erfolg ist allerdings überschaubar. Dennoch ist allen klar:
Wir haben es immer mit einer Vielfalt zu tun und für diese Vielfalt muss man dann auch vielfältig in den Angeboten sein.
Michael Heulenbach über neue Studien über die Religiosität von Männern. Ob das erwähnte vielfältige Angebot in den evangelischen Kirchen allerdings erhalten bleibt, scheint derzeit fraglich. Die evangelische Kirche in Deutschland hat soeben das evangelische Zentrum Frauen und Männer abgewickelt. Die Männerarbeit scheint bei den Protestanten keine Priorität zu genießen. Heute ist noch Buchmessentag in Frankfurt. Seit ein paar Jahren gibt es im Buchmarkt einen neuen Renner, sogenannte New Adult Bücher. Romance oder Liebesgeschichten, vor allem für junge Frauen. Viele große Verlage setzen auf dieses Genre, weil es ihnen neue Leserinnen bringt. Bei der Buchmesse wurde wegen der großen Nachfrage eine eigene 8000 Quadratmeter große Ebene für New Adult Bücher eingerichtet. Und mittlerweile sind auch die religiösen Verlage auf diesen Trend aufgesprungen.
Felicitas Brandt schreibt New Adult Romane, Liebesgeschichten vor allem für junge Frauen. Allerdings mit einem wichtigen Zusatz. Faithful New Adult, also treu oder religiös.
Faithful New Adult sind die ganz klassischen New Adult Bücher, die gerade auf dem Markt zu finden sind, nur eben mit dem Zusatz Faithful als Hinweis darauf, dass es auch um den christlichen Glauben geht, unter anderem Thema. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass viele der Figuren an Gott glauben und geschildert wird, wie sie mit diesem Glauben umgehen, wenn sie Probleme haben, wenn es gerade nicht läuft oder wie das Einfluss auf ihr Leben nimmt.
In vielen anderen New Adult Büchern beinhalten die Liebesgeschichten auch deutlich beschriebene Sexszenen, sagt Felicitas Brandt.
Außerdem ist es bei den Faithful New Adult Büchern, dass wir keine expliziten Szenen drin haben, wie sie in den anderen New Adult Büchern momentan sehr im Trend auch sind. Also es ist ja schon so, dass wenn man New Adult liest, man darauf gefasst sein muss, dass da explizite Szenen drin sind. Und das ist bei dem Faithful New Adult Genre eben einer der Unterschiede.
Sie hat ihr erstes Buch in diesem Subgenre Faithful New Adult 2020 veröffentlicht.
Tatsächlich gab es das Genre noch nicht, als ich mein Buch geschrieben habe. Und ich wusste dann auch gar nicht so wirklich, wohin jetzt damit, weil ich schon den christlichen Inhalt drin hatte und auch so ein bisschen den Safe Space, sage ich mal, haben wollte, wo ich das jetzt rausbringen kann.
Die Idee, ein neues Subgenre zu schaffen für religiöse oder christliche New Adult Bücher, habe ihr Verlag, der Brunnen Verlag, dann gehabt, erzählt sie. Und nach werden es mehr Autorinnen. Melissa Feurer etwa hat mit Kinder- und Jugendbüchern angefangen, hatte auch schon einen Erwachsenenroman geschrieben. Bücher schreiben für das Alter zwischen Jugend und Erwachsensein habe sie immer gereizt.
Bei Faithful New Adult kommt dann eben noch die Frage nach Gott dazu. Also zum Beispiel aus dem Kinderglauben rausgewachsen zu sein und sich selbst fragen zu müssen, was glaube ich eigentlich selbst und welche Rolle spielt Gott vielleicht in meinem Leben. Als ich davon erfahren habe, dass es dieses Untergenre, dieses Subgenre gibt, war für mich klar, dass das ist genau das, was ich eigentlich schreiben möchte.
Mittlerweile setzen mehrere christliche Verlage auf das Genre Faithful New Adult, sagt Konrad Höss, Geschäftsführer des katholischen Medienverbandes am Stand auf der Buchmesse in Frankfurt.
Also für verschiedene Verlage ist es durchaus ein wichtiger Teil. Das läuft schon so, würde man sagen, 2 Jahre, wo man sieht, dass manche ein sehr starkes Programmsegment auf diesem Bereich haben.
New Adult lockt auf der Buchmesse in Frankfurt Massen gerade junger Leserinnen an. An den Verlagsständen bilden sich Schlangen. Um Autogramme der besonders bekannten Autorinnen zu bekommen, muss man lange Wartezeiten in Kauf nehmen. So sei es bei Faithful New Adult noch nicht.
Schön wäre es schon, aber so extrem ist es tatsächlich noch nicht. Wobei wir hier auf der Messe auch und letztes Jahr auch schon Veranstaltungen mit Autorinnen haben. Und da merkt man, dass das durchaus den Stand belebt. Also die ziehen tatsächlich auch junges Publikum.
Die christlichen Leser freuen sich halt, wenn sie solche Bücher auch in ihrem Rahmen, sage ich mal, finden. Man muss ja nicht unbedingt das Christliche lesen, aber wenn man da halt Lust drauf hat, kann man jetzt auch in christlichen Verlagen danach suchen und die Nachfrage ist gut. Also ich bin zufrieden.
Sagt Autorin Felicitas Brandt. Ihre nächsten Bücher sind schon in Arbeit.
Faithful New Adult. Auch die christlichen Verlage sind beim neuen Megatrend auf dem Buchmarkt mit dabei. Das hat Lars Hofmann in den vergangenen Tagen auf der Frankfurter Buchmesse beobachtet.
Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Was bewegt euch, Hessen? Der Film über unsere HR-Dialog-Initiative ist seit dieser Woche zu sehen. Wie spannend es sein kann, wenn wildfremde Menschen miteinander ins Gespräch kommen und sich ein Wochenende lang um intensiven Austausch bemühen. Wie sehr Worte die Welt verändern können, das ist unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Und jeder weiß das, die Worte Ich liebe dich, die können im Leben von zwei Menschen alles verändern. Worte können aber auch zerstörerisch wirken. Wer will, kann das in diesen Wochen wieder im Wahlkampf in den USA beobachten. Und es ist sicher keine Überraschung, Philosophen halten in der Regel sehr viel von den Worten. Aber die antiken Philosophen im alten Griechenland haben die Kunst des Wortes besonders gepflegt. Was wir von denen lernen können, das hat meine Kollegin Daniela Baumeister den Philosophen und Autor Christoph Quarch gefragt.
Herr Quarch, in der griechischen Philosophie wurde nicht nur die Kraft der Worte gepflegt, sondern auch besonders die Kunst des Gesprächs. Warum?
Ja, wenn wir über die Kunst des Gesprächs im Blick auf die griechische Philosophie reden, dann müssen wir zuerst mal an Sokrates denken, denn der war derjenige, der eigentlich unter den griechischen Philosophen wie kein anderer die Gesprächskunst propagiert hat. Und das hat mit seiner ganz spezifischen Gesprächsmethode zu tun, die er selber mal mit einer Metapher als Hebammenkunst beschrieben hat, die Mäotik. Und da ging es ihm darum, dass er halt seine Gesprächspartner darin unterstützen möchte, zu eigenen Einsichten zu kommen, also selber neue Gedanken gleichsam zu gebären. Das setzt aber voraus, dass man sich zunächst einmal loslöst von liebgewonnenen Glaubenssätzen, von unreflektierten Meinungen oder auch von Denkgewohnheiten, die uns Tag ein, Tag aus beherrschen, über die wir gar nicht mehr nachdenken. Und deswegen hat Sokrates den Leuten, mit denen er sprach, sehr auf den Zahn gefühlt, hat Fragen gestellt, hat die Menschen selber in die Frage gestellt, um sie halt auf diese Weise dazu zu befreien, so hat er das selber dargestellt, eben eigenes, selbstverantwortetes Denken zu entwickeln.
Klingt ziemlich zeitgemäß. Was können wir uns denn heute davon abgucken, von dieser Kunst des Dialogs?
Ja, extrem viel, weil wir heute halt total gefangen sind in unseren subjektiven Sichtweisen. Wir glauben ja im Prinzip nur noch das, was wir glauben wollen. Und das geht sogar so weit, dass wir dann auf Fake News hereinfallen, wenn uns Menschen halt irgendwie darstellen, dass das nur die Tatsachen wären. Dann fragen wir gar nicht mehr, ob das wirklich die Tatsachen sind, wobei es eigentlich ganz leicht wäre, gerade im Informationszeitalter mal nachzuchecken, ob diese Tatsachen überhaupt stimmen. Und das ganz zu schweigen eben von den Meinungen, die wir daraus ableiten. Wenn wir den politischen Diskurs, wir haben es ja angesprochen, der Gegenwart bedenken, dann sehen wir halt, dass da extrem viele Stereotypen rauf und runter gebetet werden, dass aber so etwas wie ein Miteinanderringen um Antworten auf Fragen fast gar nicht mehr stattfindet. Man tauscht Meinungen aus, man versucht sich im Diskurs durchzusetzen, das hat aber alles überhaupt gar nichts mit dem Gespräch zu tun, wie wir es von Sokrates kennen, und es hat auch gar nichts mit dem demokratischen Diskurs zu tun, bei dem es eben gerade nicht darum geht, wer Recht hat und wer sich dann durchsetzen kann im Gespräch, sondern da geht es eben gerade darum, oft einmal Vorurteile in Frage zu stellen, liebgewonnene Denkgewohnheiten abzustreifen, um den Raum für gemeinsam verantwortete neue Lösungen zu finden. In der Demokratie muss konstruktiv gestritten werden. Und wenn das nicht mehr stattfindet, dann haben wir ein Problem.
Ich habe im Moment schon das Gefühl, gerade in der Politik, da werden immer mehr leere Worthülsen produziert und hohle Phrasen gedroschen. Viele Worte und Wörter können ja auch verschleiern. Warum geben wir als Volk uns damit zufrieden?
Ja, weil wir eben das Fragen verlernt haben. Wir glauben immer, Sprache reduziere sich darauf, Aussagen zu treffen oder irgendwie auch Informationen zu vermitteln. Aber die Sprache hat eben auch das Wunder, dass man mit ihrer Hilfe Räume öffnen kann, in denen sich eben auch Neues zeigen kann, eben in der Verständigung. Die Verständigung lebt immer von der Frage. Wir haben, würde ich tatsächlich sagen, das Fragen verlernt. Und genau das ist es eben, was wir wiederum von dem alten Sokrates lernen können. Der hat wie kein anderer Fragen gestellt und darin die Menschen darin unterstützt, zu denken. Also ich sehe schon da einen Verlust an Sprachkompetenz im weitesten Sinne und auch an Gesprächskompetenz im engeren Sinne. Uns fehlt eben heute das Vermögen, wirklich zuzuhören, nochmal nachzufragen und das, was uns gesagt wird, dann auch wirklich auf uns wirken zu lassen, anstatt es an uns abprallen zu lassen. Wir imprägnieren uns gleichsam vor anderen Meinungen, um bloß bei dem zu bleiben, was wir immer schon für wahr gehalten haben, was oft aber gar nicht richtig ist.
Haben denn die alten Griechen und auch die alten Römer, das weiß jeder, der mal in der Schule den alten Cicero übersetzen musste, haben die denn Worten mehr zugetraut, als wir das heute tun? Waren die einfach auch gesprächsbereiter?
Ganz sicher. Ich glaube, das war tatsächlich so. Und auch dazu gibt es eine sehr schöne Passage aus einem der Dialoge Platons, wo er erzählt, dass Sokrates einst einen jungen Mann namens Charmides getroffen hatte, der über Kopfschmerzen klagt. Und Sokrates verspricht ihm, ihn von diesen Kopfschmerzen heilen zu können, indem er mit ihm ein Gespräch führt. Und dann führen sie tatsächlich ein Gespräch, in dessen Folge klar wird, dass es letzten Endes die, nicht nur die Denk-, sondern auch die Lebensgewohnheiten dieses jungen Mannes Charmides sind, die halt bei ihm immer wieder aufs neue Kopfschmerzen produzieren. Und das heißt also, das Wort, das die Griechen so hochgeschätzt haben, hat in ihrer Vorstellung tatsächlich das Vermögen, Lebensgewohnheiten zu verändern. Stereotype Formen, wie wir uns eingerichtet haben, in der Welt aufzubrechen und damit Platz zu machen eben für eine bessere, für eine gesündere Lebensweise. Das geht übrigens so weit, dass in der griechischen Medizin, der sogenannten hippokratischen Medizin, eben auch das Wort als ein Therapeutikum angewandt wurde. Hippokrates selber, der große Arzt, hat einmal gesagt, bevor ein Arzt das Skalpell in die Hand nimmt, solle er immer das Pharmakon, das Heilmittel des Wortes erproben. Und das hat man gemacht. Also da sieht man, man hat den Worten der Rede tatsächlich auch physische Heilkraft zugesprochen.
Das finde ich ist eine sehr schöne Idee. Wenn wir jetzt mal ins Negative gehen, in den sozialen Medien zum Beispiel, verkommen die Worte oft zur Hassrede. Kann man oder muss man da was dagegen tun?
Unbedingt, um gleich sozusagen in der hippokratischen Denkweise zu bleiben. Hassrede ist aus deren Sicht, überhaupt aus der griechischen Sicht, und ich glaube, da haben sie schlicht und ergreifend recht, ist einfach Gift. Das ist eine Krankheit des Geistes. Und gegen eine Krankheit sollte man etwas unternehmen. Das wissen wir alle. Wir gehen ja auch zum Arzt, wenn wir krank sind. Und da ist es aber dann genauso wie eben bei Krankheiten auch. Es braucht sozusagen kurzfristige Medikation. Und ich denke mal, da helfen dann tatsächlich auch nur sowas wie Verbote und Strafandrohung. Deswegen finde ich es völlig richtig, wenn zum Beispiel unser Wirtschaftsminister Strafanzeige gegen die Flut von Hassspeech, die gegen ihn in den Social Media kursiert, stellt. Sowas muss man machen, um einfach dieses Gift aus unserem öffentlichen Diskurs rauszukriegen. Ja? Wenn es um physische Gifte geht, sind wir ja nicht anders. Wir verbieten ja nicht zufällig irgendwelche harten Drogen, die Menschen zu vergiften vermögen, um einfach dieses Problem zunächst mal in den Griff zu kriegen. Langfristig aber gibt es nur ein Therapeutikum gegen diese Form der geistigen Krankheit, nämlich Bildung. Und da müssen wir ran. Wir müssen wirklich schauen, dass wir wieder eine demokratische, eine wohlwollende, eine wertschätzende Gesprächskultur von der Schule über unsere Unternehmen in die Politik kriegen. Und diese Hassrede, das ist einfach etwas, was wir uns als demokratischer Staat nicht leisten können.
Und wo nehmen wir das her? Nicht jeder kann ja Rhetorik studieren oder die alten Griechen und Römer lesen die ganze Zeit.
Ja, da muss ich jetzt mal Werbung in eigener Sache machen, weil ich habe mit meiner Frau zusammen eine neue platonische Akademie gegründet, die Ratschläge empfiehlt und Menschen dazu ermutigt, neue Gesprächsformate auszuprobieren. Dafür muss man sich nicht mit dieser Akademie beschäftigen, das kann jeder machen. Aber es ist einfach möglich, auch im eigenen Freundeskreis, im eigenen engsten Umkreis zu einem Gespräch einzuladen, wo man mal nicht so redet, als ob es nur darum ginge, Recht zu behalten und sich durchzusetzen, sondern wo man gemeinsam um neue Lösungen ringt, wo man sich auch mal in Frage stellen lässt, wo man wohlwollend aufeinander achtet, wo man zuhört, wo man mit seinen eigenen Äußerungen mal ein bisschen auf die Bremse tritt und nicht gleich jeden Satz rauskloppt, den man gerade im Fernsehen gehört hat. Also ich glaube, wir können einfach eine neue Gesprächskultur einüben. Dafür braucht es Zeit, dafür braucht es Raum, wie bei allem, was man übt. Aber das ist möglich und dazu möchte ich gerne die Menschen ermutigen.
Der Philosoph und Autor Christoph Quarch aus Fulda über die Kraft der Worte. Viele Beobachter sind sich ja einig, gerade um das öffentliche Gespräch steht es derzeit nicht gut. In den sozialen Medien bewegen sich viele nur noch in der eigenen Bubble und suchen schon gar nicht mehr den Kontakt mit Andersdenkenden. Und wenn die Meinungen mal aufeinandertreffen, beharrt oft jeder und jede nur auf seinem oder ihrem Standpunkt. Jeder will nur Recht behalten. Die Rhetoriktrainerin Marie-Therese Braun greift das in ihrem neuen Buch auf. Menschen überzeugen, die Recht haben wollen, heißt es. Ihr geht es um alltägliche und lebensnahe Gesprächstechniken, durch die Menschen zueinander finden. Daniela Baumeister hat mit ihr darüber gesprochen.
Gibt's ganz einfache Tipps und ganz allgemeine Tipps, wie ein Gespräch nicht zum Streit wird?
Man wünscht sich ja immer die drei Tipps, die immer funktionieren. Es ist schwierig, einen allgemeingültigen Tipp zu sagen, der für alles funktioniert. Aber womit man auf jeden Fall weiterkommt, ist, wenn man Belehrungen, Moralisierungen erstmal sein lässt. Wenn man nicht sagt, ich stehe hier für einen wunderbaren Wert ein, der wichtig ist für unsere Gesellschaft. Aber das, was du sagst, da müssen wir uns von distanzieren. Und wenn man sich selbst nicht auf einen Thron hebt und eine Hierarchie in der im Gespräch aufmacht und wir auf Augenhöhe sprechen, sprechen, dann sind wir schon mal ein ganzes Stück weiter.
Und das gilt dann für beide Seiten, denn ich denke, ich meine, wenn ich jetzt sage, mein Gegenüber will unbedingt Recht haben, aber ich habe doch eigentlich Recht, dann bin ich ja auch nicht besser, oder?
Ja, wir haben so eine Asymmetrie der Wahrnehmung oft. Wir denken, es sind die anderen, die uns belehren, die Recht haben wollen und sehen oft nicht, dass wir das manchmal auch tun. Und in Rhetoriktrainings, wenn wir da Videoaufnahmen machen, dann sieht man auch ganz schnell, na, da hast du aber auch den Zeigefinger erhoben und da warst vielleicht du eher der Rechthaber. Das bemerkt man aber selbst oft gar nicht so.
Das klingt ja manchmal auch nach Falle und nach unlösbar. Wird denn gleich jedes Gespräch in so einer Situation zur Verhandlung, damit sich beide Seiten besser verhalten?
Ja, es ist schon besser, wenn man mit einem Ziel reingeht, mit der inneren Haltung einer Verhandlung und nicht der Überzeugung. Also verhandeln bedeutet, dass mindestens zwei Parteien unterschiedlicher Meinung und versuchen gemeinsam eine Lösung zu finden. Und diese Lösung oder ein gemeinsamer Gedanke vielleicht, ist vielleicht ein ganz anderer als der, mit dem ich vorher ins Gespräch reingegangen bin. Wenn ich mit dem Ziel reingehe, die andere Person zu überzeugen, dann bin ich oft schnell zu forsch, ich will zu viel und andere Menschen wollen ja auch gar nicht überzeugt werden. Ne? Also wir selber ja auch nicht. Wir haben ja unseren Grund für unsere Meinung. Wir Menschen wollen nach unserer Meinung gefragt werden. Und deswegen ergibt es Sinn, auch die andere Person erstmal nach der Meinung zu fragen und dann gemeinsam zu schauen, okay, wo geht's denn jetzt hin in diesem Gespräch?
Sie fangen das Buch mit einer Alltagssituation an, mit mein Chef ist cholerisch, wie schaffe ich es, mit so einem zu reden? Das ist ja eine Notwendigkeit im Alltag offensichtlich.
Ja, der Chef, ne? Also wenn wir bei der Arbeit sind, dann haben wir es mit Menschen zu tun, mit denen wir es vielleicht gar nicht zu tun haben wollen, freiwillig. Wir sind da mit Kolleginnen und Kollegen zusammen, die Führungskraft konnten wir uns auch nicht aussuchen. Und da können die Emotionen natürlich auch schon mal schnell hochfahren. Was aber nicht hilft, und deswegen habe ich auch das Buch damit angefangen, ist sofort jemandem den Cholerikerstempel oder den Narzisstenstempel aufzudrücken. Das machen wir oft viel zu schnell. Und dann gehe ich natürlich nicht mit Respekt in dieses Gespräch, sondern mit Verachtung. Und was dann dabei rauskommt, ist wahrscheinlich nichts Gutes.
Wenn mir jetzt etwas sehr wichtig ist, kann ich denn dann überhaupt runter von meinem Standpunkt? Oder muss man grundsätzlich sagen, man trifft sich am besten in der Mitte?
Wir können auch für unseren Standpunkt eintreten. Es geht um eine Balance. Es gibt Kommunikationsmuster. Manche Menschen sind in diesem Harmoniestreben und stimmen schnell zu oder trauen sich nicht, ihre Meinung zu sagen und haben so viel Verständnis für die andere Person, dass sie ihren eigenen Standpunkt ganz schnell verlieren. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die zu konfrontativ sind, die sehr forsch sind und die sagen, da muss man mal klare Kante zeigen. Und die wundern sich auch, dass sie nicht an die andere Person rankommen. Zwischen diesen beiden Extremen gibt es aber einen breiten Raum, der oft überhaupt nicht genutzt wird. Und den kann man mal entdecken. Und darin steckt zum einen eine gewisse Art der Konfrontation. Konfrontation bedeutet ja nur, dass ich mal Dinge sage, die der anderen Person nicht gefallen. Das ist völlig in Ordnung. Und gleichzeitig aber auch ein Verständnis für die andere Person. Und das kann ich durchaus kombinieren.
Noch ein paar Stichpunkte, die ich gefunden habe, die mir auf jeden Fall einleuchten. Und das ist dieses ein bisschen Dampf aus einer Diskussion rausnehmen, also kompetent sein, deeskalieren, Emotionen regulieren, vor allem nicht zu viel reden, schreiben Sie auch. Was hilft das?
Das hilft, Beziehung herzustellen. Denn die typischen Diskussionen sind Ja-Aber-Diskussionen. Ja-Aber, 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 Ja-Aber. Jeder schmeißt mit seinen Argumenten um sich und redet sich mit jedem Argument noch tiefer in den eigenen Meinungsgraben hinein. Und was sende ich für ein Signal, wenn ich sofort Ja-Aber sage? Dann zeige ich ja, dass ich nicht mal 2 Sekunden darüber nachgedacht habe, ob das Sinn ergeben könnte, was der andere gesagt hat. Und was dann passiert ist, dass sich ein Widerstand einstellt und die andere Person sich denkt, na, jetzt erst recht. Und wenn ich zeige, hey, ich höre dir jetzt erstmal zu und ich stelle dir sogar eine Frage, ich interessiere mich für dich und mache danach noch deutlich, dass ich das verstanden habe, dann weiß die andere Person, ah, ich muss es jetzt nicht noch 18 Mal sagen, die hat es kapiert, worum es mir geht. Und wenn diese Beziehung hergestellt ist, habe ich ja später auch einen viel höheren Einfluss auf die andere Person.
Und Sie schreiben auch gleichzeitig nicht zu schnell aufgeben. Also wenn das Gespräch dann mal in Gang gekommen ist, dann kann es auch sein, dass Positionen sich einfach verschieben.
Ja, nicht zu früh aufgeben, denn manchmal geht es auch darum, erste Zweifel zu säen. Also nur weil die andere Person nicht sofort zustimmt, kann es ja doch sein, dass das ein oder andere Argument gewirkt hat und ich bekomme es gerade gar nicht mit. Und deshalb ist meine Botschaft auch, auch wenn man die andere Person nicht in 5 Minuten überzeugen kann bei einem sehr extremen Standpunkt, ist es doch wirklich oft wichtig, andere Standpunkte, vor allem wenn sie mit Rassismus und dergleichen zu tun haben, nicht widerspruchslos stehen zu lassen und seinen eigenen Standpunkt dagegen zu stellen. Sonst sende ich das falsche Signal, wenn die Dinge widerspruchslos stehen bleiben.
Menschen überzeugen, die Recht haben wollen. So heißt das neue Buch der Rhetoriktrainerin Marie-Therese Braun. Daniela Baumeister hat mit ihr darüber gesprochen. Soweit unser Himmel und Erde Sonntagsthema über die Kraft der Worte. Hinweisen möchte ich Sie noch auf die Sendung Camino, was das Leben wertvoll macht, heute um 13.05 Uhr hier in HR Info. Dort hören Sie heute Auszüge einer Diskussion im Frankfurter Haus am Dom kürzlich über Donald Trump und die Evangelikalen, wie aus frommen Christen eine radikale politische Bewegung wurde. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.
Das war Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell. Den Podcast zur Sendung gibt's auf hrinforadio.de.